Ja, es freut mich ganz besonders, nun den ersten Vortrag anzukündigen. Es ist Paula Schodler, der aus Graz jetzt seit Sommer in Cambridge arbeitet, in der Arbeitsgruppe von David Chain mit Andreas Kronbichler. Und ich hoffe, er ist schon online. Und hallo, Paula.
Also einen schönen guten Abend in Österreich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, dass ich heute dem gemeinsamen ersten gemeinsamen Konzert der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und Rheumatologie an die onkassoziierten Vaskulitiden vorstellen darf. Es ist etwas schade, dass ich nicht vor Ort in Wien sein kann, aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine lebhafte Diskussion am Ende meines Vortrages haben werden. Wie wir es alle ganz genau wissen, die onkoassoziierte Vaskulitis ist eine Systemerkrankung mit vielen möglichen Organbeteiligungen und dementsprechend verschiedenen Krankheitsverläufen. Es ist auch vollkommen klar, dass die Grundsteine der Behandlung dieser Erkrankung sind die verschiedenen immunsuppressive Medikamente. Jedoch einerseits aufgrund der Natur der Erkrankung, andererseits genau wegen diesen immunsuppressiven Therapien können viele verschiedene Komplikationen und Komorbiditäten vorkommen, die das langfristige klinische Outcome bzw. Lebensqualität der Patienten und Patientinnen deutlich beeinflussen kann. Deswegen war grundsätzlich das Ziel in unserem Crohn-Census-Paper nicht nur die Diagnosestellung, die Stellenwert des realen Onkotestung und der Therapie Modalitäten zusammenzufassen, sondern auch die therapieassoziierte Komplikationen und Komorbiditäten zu diskutieren und dafür auch Empfehlungen zu geben. Die initiale Diagnosestellung der Erkrankung ist häufig anspruchsvoll, da sie sich oft durch nicht spezifische klinische Symptomatik bei eher älteren Patienten präsentiert. Bei diesen Fällen sollte man auf jeden Fall an die Erkrankung denken. Differenziell diagnostisch ist es aber auch sehr wichtig, dass viele, vor allem andere Autoimmunerkrankungen, Infektionen oder gewisse Medikamente, Drogen auch zur Onkopositivität führen können, beziehungsweise teilweise Vaskulitis ähnliche, reine Tabelle, da ich jetzt zu viel Zeit habe, zusammengestellt, was man dann im Paper auch anschauen kann. Bei diesen Fällen ist es aber hilfreich, dass man häufig einen niedrigen Onkotiter sieht und zusätzlich kommt häufig vor, dass die Patienten eine sogenannte Double-Positivität bei Onkoantikörper haben. Das heißt, sie haben gleichzeitig MPO und BA3 Onkopositivität haben, was normalerweise bei der Erkrankung nicht vorkommen sollte. Falls der Verdacht auf die Erkrankung weiterhin besteht, empfehlen wir ein systematisches Angehen inklusive Erfassung der Symptome, Laboruntersuchungen und die Organbeteiligungen mit der Hilfe von dem Birmingham Vasculitis Activity Score. Es ist auch klar, dass dieses Score-System grundsätzlich nicht alle möglichen Komplikationen und Organbeteiligungen erfasst. In diesem Fall sollte man auch die diagnostisches Vorgehen mit diesen Untersuchungen ergänzen. Die haben wir auch in einer Tabelle im Paper sehr schön zusammengefasst. Zur Diagnosestellung sollte man grundsätzlich eine Biopsie durchführen, vor allem bei den Patienten, die Verdacht auf Nierenbeteiligung haben, da es mit einem sehr schweren Verlauf auch zusammenhängen kann und die schnelle Diagnosestellung eine entscheidende Rolle spielt. Die Biopsie gilt nicht nur zur Diagnosesicherung, sondern auch zur Einschätzung der Prognose, was auch besonders wichtig ist. Man muss es aber auch erwähnen, und das haben wir in unserem Konsensus auch diskutiert, dass eine negative Biopsie ist nicht unbedingt entscheidend für die Diagnosestellung. Man weiß es zum Beispiel, dass Biopsien vom HNO-Bereich häufig falsch negativ sind und die Ergebnisse sehr vom durchführenden Zentren zum Beispiel abhängig sind. Die Antikörpertestung ist natürlich eine von den wichtigsten Grunduntersuchungen, was man machen soll, nicht nur den Serotyp, das ist CNKB-Anker, zu bestimmen, sondern auch die spezifische MPO und BA3-Anker-Antikörper sollten bestimmt werden, vor allem, weil die Patienten, je nachdem, welche Antikörperpositivität sie haben, auch verschiedene Krankheitsverläufe und Prognose haben können. Es ist auch wichtig zu sagen, dass es gibt einige Patienten, die grundsätzlich Onkoantikörper negativ sein können. Dann reden wir meistens über diese limitierte Erkrankung. In diesen Fällen sind die Biopsien natürlich sehr hilfreich und entscheidend. Während den Verlaufskontrollen bzw. während der Beobachtung der Patientinnen und Patienten sollte man regelmäßig serielle Antikörpertestungen durchführen. Das empfehlen wir eindeutig in unserem Konsensus auch. Jedoch, wir geben keine Empfehlung an die Therapiesteuerung aufgrund des Antikörper. Die Literatur diesbezüglich noch nicht ganz ausgereift ist. In meinen Vorträgen zeige ich immer wieder ganz gerne Abbildungen von der Webseite Nephro Journal Club, wo die wichtigsten Studien in der Nephrologie zusammengefasst und diskutiert werden. Diese Abbildung wurde auch dort publiziert, beziehungsweise dort ist es erschienen, wo man die wichtigsten Landmarkstudien der onkoassoziierten Vaskulitis zusammengefasst hat. Wenn man sich diese Abbildung anschaut, man sieht es ganz schön, dass sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungstherapie ganz viel passiert ist in den letzten Jahren, was für uns eine sehr gute Basis gibt, um eine Empfehlung geben zu können. Bevor ich unsere Empfehlung Ihnen zeigen würde, würde ich sehr gerne die wichtigsten Studien sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungstherapie der onkoassoziierten Vaskulitis zusammenfassen, damit Sie wissen, was unsere Empfehlung am meisten gesteuert hat. Schon in den 60er Jahren war es klar, dass das Cyclophosphamid ein sehr potentes Medikament in der Induktionstherapie der onkoassoziierten Vaskulitis ist. Wir wissen es aber auf der anderen Seite auch, dass dieses Medikament mit vielen verschiedenen Komplikationen einhergehen kann. Und es wurde dann deswegen die Kyklop-Studie durchgeführt, um zu schauen, wie wir eventuell diese Komplikationsraten ohne Verlust der Effektivität auch erreichen können. In der Kyklop-Studie wurde dann die Effektivität von intravenösen und oralen Cyclophosphamidgabe verglichen und man hat keinen Unterschied bezüglich der Gesamtmortalität und der Rate der End-Stage-Renal-Disease gesehen. Was aber man gesehen hat, dass man in der intravenösen Gruppe auch weniger Gesamtdosis von Cyclophosphamid gebraucht hat und dadurch auch weniger Infektionsgefahr gehabt hat. In 2010 wurden dann die vielleicht bis jetzt zwei wichtigsten Studien, ich meine die momentane Therapiesteuerung beeinflussen, publiziert. Das waren die REV und Rituxvastrias aus der USA beziehungsweise aus Großbritannien koordiniert, wo man die Effektivität von Rituximab im Vergleich zu Cyclophosphamid in der Induktionstherapie der Onkovaskulitis verglichen hat. Was man gesehen hat, dass das Rituximab non-inferior war im Vergleich zu Cyclophosphamid. Sogar in der REV-3 konnte man eine Superiorität im Vergleich zu Cyclophosphamid bei relapsierenden Patienten sehen. Das Nebenwirkungsprofil war gleich bei den zwei Medikamenten. Dann wurde es auch in der Ritazerem-Studie getestet, auch aus Großbritannien koordiniert, ob eventuell das Rituximab bei den häufig relapsierenden Erkrankungen auch effektiv ist. Diese Hypothese konnte auch dann bestätigt werden und sogar mit einer weniger Steroiddosis, sogar mit weniger Steroiddosis zusammen. Eine von den neuesten Studien, die derzeit viele Diskussionen in der Vasculitis Community auslöst, ist die Plexivas Trial, wobei die Effektivität von Plasmapherese verglichen hat. Als primärer Endpunkt hat man keinen Unterschied bezüglich der Gesamtmortalität nach der Beobachtungszeit, aber eine ganz lange Beobachtungszeit von 6 Jahren gesehen. Jedoch, wenn man die Subanalysen durchgeführt hat, hat man gesehen, dass vor allem bei den Patienten, die eine schwere Nierenbeteiligung initial haben, die einen Vorteil davon haben, wenn die Plasmapherese durchgeführt werden. Natürlich, sehr viele Fragen bleiben offen, die wir noch nicht beantworten können, beziehungsweise unseres Vorgehens noch sicher in der Zukunft beeinflussen werden. Wir warten auf diese Daten schon sehr, sehr, beziehungsweise an einigen arbeiten wir selber schon. Solche Fragen sind zum Beispiel, welche Subgruppen eventuell einen Vorteil haben können von der Plasmapherese. Gibt es da individuelle Unterschiede? Wie viele untersuchen, wie viele Therapien wir insgesamt durchführen dürfen sollten. Was tut man bei der pulmonalen Hämorrhagie oder ob die renale Histologie zum Beispiel initial irgendwie hilft, diese Therapieentscheidung zu steuern. Es gibt eine Indikation, wo man es auf jeden Fall aber verwenden soll und wo es absolut indiziert ist, das sind die Patienten, die eine sogenannte Double-Positive-Disease haben, das heißt eine Onkopositivität und Anti-GPM-Erkrankung auch zusätzlich, da hier die Anti-GPM-Erkrankung führend ist, ist die Plasmapherese auf jeden Fall zu empfehlen. Zur Erhaltungstherapie ganz kurz. Natürlich stellt man sich die Frage, wenn das Rituximab sich so gut abgeschnitten hat in der Induktionstherapie-Studien, ob man es dann auch als Erhaltungstherapie weiterverwenden sollte. Es gibt viele gute, auch randomisierte Beobachtungsstudien, die uns den Vorteil von Rituximab in der Erhaltungstherapie gezeigt haben. Ich habe aber nur die Main-Rizan-Studien jetzt ausgepickt und würde Ihnen gerne ganz kurz zeigen. In der ersten Main-Rizan-Studie, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, ist es angeschaut worden, ob das Rituximab im Vergleich zum Azathioprin einen Vorteil in der Erhaltungstherapie bringen kann, was man auch bestätigen konnte, da hinsichtlich Relapsrate und Gesamtmortalität das Rituximab superior war im Vergleich zum Cyclophosphamid auch im Zeitpunkt 28 Monaten und 60 Monaten. In der zweiten Studie hat man sich angeschaut, ob man eventuell eine individuelle Therapiesteuerung je nach Onko-Antikörpertiter und CD19 positiven B-Zell-Zahl führen sollte. Da hat man in der Hauptanalyse keinen Unterschied gesehen. Im dritten Teil der Studie wurden dann die Patienten vom zweiten Teil genommen, die in Remission waren. Die wurden dann randomisiert und eine Gruppe hat das Rituximab längerfristig weitergekriegt und die andere Gruppe hat dann nicht mehr Rituximab erhalten. Und hat man ganz gut gesehen, dass eine längere Therapieintervall bei Hochrisikopatienten, die zum Beispiel BR3-positiv sind oder früher schon einen Relaps gehabt haben, einen eindeutigen Vorteil von einem längerfristigen Rituximab-Verwendung haben. Es gibt natürlich Patienten, die Rituximab nicht erhalten können, weil sie zum Beispiel allergisch gegen das Medikament sind. In der Improve-Studie haben wir gesehen, dass das Azathioprin als Second-Line-Therapie eher zu empfehlen ist in diesen Fällen als das Mycophenolat-Mofetil, da bei gleichem Nebenwirkungsprofil einen eindeutigen Vorteil hat das Azathioprin gezeigt. Und dann bin ich angekommen zu der vielleicht wichtigsten Abbildung unserer Empfehlung, wo wir die Therapieeinleitung und Durchführung zusammengefasst haben. Die Therapiesteuerung basiert grundsätzlich auf dem Schweregrad der klinischen Präsentation. Jedoch sollte man den zeitlichen Verlauf zur Einschätzung der aktuellen Aktivität der Erkrankung auch berücksichtigen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber bei den Patientinnen mit den schwersten Verläufen, zum Beispiel bei denen, die eine alveoläre Hämorrhagie haben oder eine weitere Verschlechterung der Nierenfunktion haben, trotz eingeleiteten immunsuppressiven Therapie, empfehlen wir die Durchführung von Plasmapherese weiterhin, kombiniert mit Cyclophosphamid und Rituximab sowie mit hochdosiertem Corticosteroide. Wenn die Patienten eher einen milderen Krankheitsverlauf haben, nicht so schwere Nierenbeteiligung haben, dann empfehlen wir das Rituximab als First-Line-Therapie. Natürlich kann man in einzelnen Fällen Cyclophosphamid, Mycophenolat oder eventuell Methotrexat auch verwenden. Die haben wir ganz ausführlich diskutiert in unserem Konsensus-Paper. Jedoch, man sollte es ganz genau berücksichtigen, wie die individuellen Bedürfnisse sozusagen der Patienten sind. Wenn die Patienten, die Remission erreicht haben nach der Induktionstherapie, empfehlen wir in erster Linie die Verwendung von Rituximab als Erhaltungstherapie, als Second-Line-Therapie, das Azathioprin. Und diese Therapie sollte dann wenigstens für 2 Jahre weitergeführt werden und je nachdem individuell auch weitergesteuert oder pausiert werden oder gestoppt werden. Wenn die Patienten relapsieren während dem Krankheitsverlaufs, dann sollte man wieder Rituximab als Reinduktionstherapie in erster Linie nehmen. Der sich auskennt in der Literatur von der onkoassoziierten Vaskulitis, weiß es wahrscheinlich ganz genau, dass in 2021 im New England Journal of Medicine wurde die Advocate Trial publiziert, wo man die Effektivität von einem Komplementinhibitor, heißt Avacopan, angeschaut. Dieses Medikament haben wir in dieser Empfehlung noch nicht inkludiert, da wir noch auf die weiterführenden längerfristigen Daten warten. Aber ich würde ganz kurz Ihnen zeigen, warum es wahrscheinlich ein Gamechanger sein wird in der Zukunft. Wie ich es erwähnt habe, Avacopan ist ein selektiver Inhibitor des C5a-Rezeptors an die Neutrophilen. Man hat es in Tiermodellen gesehen, dass die Blockade dieses Rezeptors zur Verhinderung der Vaskulitis-Aktivität führt. Und diese Daten konnte man in Phase 1 und 2 Studien weiterführen und dort auch ganz schöne Ergebnisse sehen. Zur Phase 3 Studien, das war diese Advocate-Reihe, die ich erwähnt habe, ganz gut zu Studiendesign. Das war ein international Double-Blind, Double-Dummy-Control-Reihe, damit man sich nicht mehr auskennt. Grundsätzlich ganz gut zusammengefasst, beide Gruppe haben eine Standard-Advocate-Therapie gekriegt mit einer Induktionstherapie von Rituximab oder Cyclophosphamid, weiterführend mit einer Azathioprin-Erhaltungstherapie. Eine Gruppe hat dann Placebo, Avacopan und Corticosteroide gekriegt. Die andere Gruppe dann Placebo, Corticosteroide, aber Avacopan dazu. Die primären Endpunkte waren dann die klinische Remission nach 26 und 52 Wochen. Man hat sehr schön gesehen, dass bei allen Endpunkten bzw. Bei der Zeit zur Relaps nach Remission das Avacopan eindeutig superior war. Ist es auch nicht überraschend, dass durch die weniger Steroiddosis, was eine sehr wichtige Frage bei vielen autoimmunen Erkrankungen ist, die Glukokortikoid-Toxizität auch niedriger war. Die Nierenfunktion hat sich auch besser erholt im Verlauf in der Avacopan-Gruppe. Und was meiner Meinung nach einer von den wichtigsten Ergebnissen sind, dass die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten auch in der Avacopan-Gruppe deutlich besser war. Wir werden in den nächsten Updates sicher noch das Avacopan häufig erwähnen und einen Platz für dieses Medikament finden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie wir das dann tun können. Wie ich es am Anfang erwähnt habe, unser Konsensus-Paper ist ziemlich ausführlich. Wir haben viel beschrieben und viele Empfehlungen gegeben. Alles kann ich leider nicht zusammenfassen und zeigen. Ich würde ganz kurz Ihnen zeigen, welche therapieassoziierte Komplikationen und Komorbiditäten wir beschrieben haben und welche Empfehlungen wir ganz kurz dazu gegeben haben. Wir wissen es, also das Mortalitätsrisiko der onkoassoziierten Vaskulitis-Patienten sind deutlich erhöht im Vergleich zu der normalen Population, normalen meine ich ohne Onkovaskulitis, wobei die Infektionen bzw. die kardiovaskulären Erkrankungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Die Infektionen sind dementsprechend einer von den wichtigsten Faktoren von dem erhöhten Mortalitätsrisiko bei diesen Patienten. Und viele Retrospektiven bzw. Beobachtungsstudien haben es gezeigt, dass bei diesem Risiko gewisse klinische Faktoren, wie zum Beispiel die Lungenbeteiligung und vor allem die Corticosteroide, eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn man einen Methylprednisolon-Stoß gibt bei der Induktionstherapie, hat man auch höhere Infektionsraten gesehen. In einer Studie von uns, die wir im letzten Jahr publiziert haben, hat man auch gesehen, dass die langfristige Corticosteroidgabe bei diesen Patienten auch mit erhöhtem Infektionsrisiko zusammenhängt. Wie ich es bereits erwähnt habe, einige kontrollierte Studien haben sich schon angeschaut, was passiert, wenn man niedrige Cortison-Dosis gibt hinsichtlich der Effektivität der verwendeten Therapie und natürlich hinsichtlich der Komplikationen wie auch die Infektionskomplikationen. Man hat es gesehen, dass eine niedrigere Corticosteroid-Dosis auch mit gleich gutem Outcome zusammenhängt. Und zusätzlich sinkt die Rate von den schweren Infektionskomplikationen. Deswegen haben wir in unserem Consensus-Paper die Empfehlung gegeben für die Verwendung von diesen Protokollen in Bexivas und Lovas Trials, damit wir dieses Risiko und noch viele weitere Komplikationen, die mit der Steroidgabe zusammenhängen, reduzieren können. Das gleiche Problematik besteht natürlich bei anderen Autoimmunerkrankungen auch, wie zum Beispiel bei Lupus Nephritis oder bei Minimal Change Disease, FSGS. Über dieses Problem werden wir noch später von den Kolleginnen und Kollegen auch hören. Zur Infektionsprophylaxe, da das so ein wichtiges Thema ist bei allen Patienten nach der Diagnosestellung und vor der Einleitung der Therapie, sollte man das individuelle Infektionsrisiko bestimmen. Die Patienten, die ein hohes Risiko haben, sollten laut unserer Empfehlung wenigstens in den ersten 3 Monaten ein Cotrimoxazol-Prophylaxe erhalten. Wir wissen, dass es in den internationalen Guidelines nicht wirklich der Fall ist. Wir diskutieren es gerne, warum wir das so bestimmt haben. Ein anderes wichtiges Thema, was wir angesprochen haben, sind die Hypogammaglobulinämie, was häufig vorkommt bei den Patienten, vor allem bei denen, die eine B-Zell-depletierende Therapie erhalten. Die, die es haben, sollte man nicht unbedingt intravenöse Immunglobulingabe geben, sondern nur bei den Patienten, die Hypogammaglobulinämie haben und zusätzlich atypische oder rekurrente schwere Infektionen. Wie ich es schon erwähnt habe, die kardiovaskuläre Komorbiditäten spielen eine sehr wichtige Rolle in der im erhöhten Mortalitätsrisiko bei dieser Patientenpopulation. Es gibt ganz gute neue Studien, die uns gezeigt haben, dass das kardiovaskuläre Risikomanagement von den Onkovaskulitis-Patienten nicht besonders gut durchgeführt wird, unabhängig davon, von welchem Land oder Zentrum wir reden. Deswegen haben wir unsere Empfehlung gegeben für ein sehr ausführliches kardiovaskuläres Risikomanagement, wobei alle Risikofaktoren untersucht bzw. im Verlauf behandelt werden sollten, inklusive arterielle Hypertonie, Diabetes und so weiter, das muss ich Ihnen nicht erklären. Und dabei spielt auch die reduzierte Corticosteroid-Dosis eine sehr wichtige Rolle. Nächstes, eher schwieriges Thema bei dieser Patientenpopulation ist die Frage von Thrombosen bzw. Blutungsrisiko. Wir wissen, dass vor allem in der akuten Phase und später im vorgeschrittenen Alter diese Patienten ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung einer Thrombose haben. Auf der anderen Seite, es gibt gewisse Phänotypen, die ein erhöhtes Risiko zur Lungenblutung haben. Deswegen die Steuerung zwischen Thrombose-Prophylaxe ja oder nein, häufig besonders wichtig und sollte auf der individuellen Basis der Patienten durchgeführt werden. Was ich jetzt da ausheben würde, wir haben noch keine Evidenz mit den NOACs, die würde ich in diesem Fall nicht verwenden. Da ich aus zeitlichen Gründen nicht wirklich mehr Zeit habe, ganz kurz zeige ich Ihnen, was wir noch alles beschrieben haben, beziehungsweise für was wir unsere Empfehlungen gegeben haben, inklusive Malignität, Osteoporose, interstitielle Lungenerkrankung und Fertilität, wobei wir entweder selber Empfehlungen gegeben haben oder auf die internationalen, nationalen, dazugehörende Guidelines verwiesen haben. Wenn ich unsere Arbeit zusammenfassen möchte, würde ich sagen, das ist eine sehr schöne Novelle für einen Abend, was irgendwie freuen uns, wenn man es durchliest. Man muss daran denken, dass die onkoassoziierte Vaskulitis das ist eine Systemerkrankung und eine komplexe Therapie und Risikofaktormanagement braucht. Rituximab dominiert sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungstherapie. Längere Erhaltungstherapie ist sinnvoll. Individuelle Therapiesteuerung kann auf dem individuellen Niveau berücksichtigt werden. Die Plasmapherese wird für uns noch sehr viele Neuigkeiten bringen, gehe ich davon aus. Auf jeden Fall sollte man reduzierte Kortikondosis verwenden. Wir haben dafür auch eine Empfehlung gegeben. Und das Avacopan wird das neue Game Changer sein, den wir dann in der Zukunft noch sehen werden. Und damit bin ich am Ende meines Vortrages und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Balasch. Das war Tour de Force über das breite Feld der Ankervaskulitis und der entsprechenden Komplikationen. Es gibt zwei Fragen aus der Zuhörerschaft. Die erste Frage ist, sind Daten bezüglich Avacopan Monotherapie bei zum Beispiel, Moment, gehüpft, zu erwarten in absehbarer Zeit? Also Avacopan Monotherapie beim Minor Relapse.
Daten kenne ich nicht, die publiziert worden sind, aber die Subanalysen laufen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber wenn ich davon ausgehe, was wir in der Advocate-Reihe gesehen haben, gehe ich schon auch davon aus, dass bei den minoren Relapsen es auch einen Vorteil bringt. Die Frage ist natürlich, ob wir eher auf die Niere konzentrieren oder auf die systematischen Komplikationen bei der Erkrankung. Das werden wir noch sehen.
Therapiedauer ist natürlich auch immer eine Frage. Eine Frage, die uns, glaube ich, allen unter den Nägeln brennt, ist, wir haben alle, glaube ich, in den letzten Jahren sehr großzügig Rituximab-Erhaltungstherapie gemacht und dann kam Corona. Bei laufender Erhaltungstherapie mit Rituximab, wie sollen wir da vorgehen? Es ist durchaus möglich, dass wieder Pandemie kommt. Wir kennen die Problematik mit hohem Risiko für Infektionen und vor allem auch dem fehlenden, der fehlenden Impfantwort. 6 Monate, Daumenregel. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Problem, was wir grundsätzlich alle jeden Tag erleben in der Klinik. Grundsätzlich das Rituximab, ja, die Patienten haben dann ein höheres Risiko, nicht nur für einen schweren Verlauf bei Covid, sondern auch für eine keine Response bei der Vakzination. Grundsätzlich in dem Paper haben wir geschrieben, bei diesen Fällen kann man sich überlegen, dass man die Erhaltungstherapie, wenn die Patienten in der Erhaltung sind, eher dann Mycophenolat oder Azathioprin kriegen sollten, wenn es möglich ist. Grundsätzlich, es gibt eine Daumenregel bezüglich der Impfung, dass man einen Monat vor Rituximabgabe die Vakzin geben soll und erst vielleicht erst nach 3 Monaten. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn man die B-Zell-Fax durchführt und man sich anschaut, wie die B-Zell-Depletion ausgeprägt ist. Und wenn man die B-Zellen wieder sieht, dann kann man die Impfung auch besser steuern.